Ich habe ein Wort für heute Abend bekommen, Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Das ist etwas Außergewöhnliches. Findet man nämlich ganz selten. Frag mal Muslime nach Heilsgewissheit, nach ihrer Sicherheit, dorthin zu kommen, wo sie hinwollen. Haben die nicht. Frag mal einen Buddhisten, der weiß, definiert es sowieso ganz anders. Heilsgewissheit, sagt er, schwierig. Was ist Heil? Ja, ich werde so oft in dieses Leben wieder hineingeboren, bis ich nur noch Seele bin, körperlos. Mein Ziel ist es nicht. Mein Ziel sieht anders aus. Ich lese da was von einem neuen Körper, ohne Krankheit, von einem Reich des Friedens, wo ich mitregieren werde. Das ist mein Ziel. Ja? Ich habe diese Heilsgewissheit, dass ich da hinkomme. Heilsgewissheit, such es mal in anderen Philosophien und Religionen, das findest du nicht. Heilsgewissheit gibt es bei diesem einen Gott. Ein Gott, von dem in dieser Bibel geredet wird. Da gibt es Heilsgewissheit. Wir sind im Lutherjahr. Luther war auf der Suche. Herr, ich suche dich. Das haben wir gesungen, dieses letzte Lied. Er war wirklich ernsthaft auf der Suche und er hat einen gnädigen Gott gesucht. Er hat ihn nicht gefunden. Er hat ihn in seiner Kirche nicht gefunden. Er hat ihn bei den Menschen nicht gefunden. Er hat ihn gesucht. Da drin hat er ihn gefunden. Hier hat er etwas gelesen. Und da hat der Geist Gottes ihn gepackt. Genau, mich auch, das sind so die wichtigsten Stellen hier mit. Die hat er gepackt und da hat er es gefunden, diesen einen Satz, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Seine persönliche Suche hat hier ein Ziel gefunden, indem er eine echte Offenbarung bekommen hat. Eine einzigartige Beziehung, eine innere Gewissheit. Luther hat sich wirklich gequält, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, er hat sich wirklich gequält. Und er ist viel rumgekommen. Und er ist angekommen, als er in dieses Wort hineingegangen ist. Und Gott hat seine Suche einfach beantwortet. Deswegen ist dieses Lied so wichtig. Herr, ich suche dich. Tust du das? Such dir Gott wirklich von ganzem Herzen. Ich meine wirklich. Das heißt, Herr, erforsche mein Herz. Offenbar du dich mir, wer du wirklich bist. Mach das bitte. Ich will mich nicht zufrieden geben mit Zeugnissen, die ich von anderen höre. Die sind gut. Ich will mich nicht zufrieden geben mit irgendwelchen Lehren, die irgendjemand aufgeschrieben hat. Ich will dich erleben und erfahren, spüren, dass es dich wirklich gibt. Offenbare du dich mir. Und Gott hat sich Luther offenbart und er hat eine irre Last von seinen Schultern wegbekommen. Dieser eine Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben. Steht am Anfang vom Römerbrief und Paulus entfaltet es. Und was dadurch passiert ist bei Luther, war eine komplett neue Sichtweise auf den Vater, auf den Sohn und vor allen Dingen auf den Heiligen Geist. Und da gibt es eine Stelle im Römerbrief in Römer 8, die das für mich auf die schönste Art und Weise ausdrückt. Römer 8, Vers 11 steht, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, dann werdet ihr leben. Und dann dieser Hammersatz, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Fragt es mal in anderen Religionen, ob die zu ihrem Gott Vater sagen, Abba, Papa sagen, ob die für sich in Anspruch nehmen dürfen, ein Kind des Allerhöchsten zu sein. Forscht da mal nach, ich habe das gemacht. Du wirst es nicht finden, es ist eine einzigartige Beziehung, die wir als Christen haben dürfen. Eine Kind-Vater-Beziehung, etwas ganz Tiefes. Kinder erwarten, wenn die klein sind, vor allen Dingen von ihrem Papa alles. Mein Papa, das ist der Größte, das ist der Beste, es gibt keinen Besseren, kann keinen Besseren geben. Ja? Irgendwann merken sie das als Teenies, stimmt nicht so ganz. Ja? Aber es ist dein himmlischer Vater, auf den das hundertprozentig zutrifft. Ja? Du darfst sagen, aber, lieber Vater, Papa, das ist ein Ankommen. Weißt du, wenn du einen Papa hast, dann hast du ein Zuhause. Dann weißt du, wo du hingehörst. Dann bist du nicht vaterlos. Du weißt, wo du hingehen kannst, wo du dich hinwenden kannst. Und natürlich gibt es da mal eins auf den Deckel. Also ich habe zumindest ab und zu eins mal auf den Deckel bekommen, weil nicht alles, was ich so gemacht habe, war in Ordnung. Aber das Wissen, dass das trotzdem der richtige Ort ist, wo ich hin muss, das war immer da. Da ist Sicherheit, da ist Schutz, da wird einem auch mal der Kopf gewaschen, okay, aber da ist jemand, der mich liebt und der für mich sorgt und der für mich da ist. Absolut wichtig. Und das sagt Gott, so bin ich. Und das müsst ihr nicht nur lesen, und das ist das Schöne, wenn du in anderen Philosophien redest, liest du irgendwelche Weisheitssätze. Hier steht, Gott hat etwas in dich hineingegeben, was dir bestätigt, dass das so ist. Gott weiß, dass es nicht reicht, dass da geschrieben steht, wenn ihr das und das betet, seid ihr Gottes Kinder. Glaubt das und dann erfüllt bitte folgende Aufträge. Der Gott sagt, das geht mit denen nicht. Warum? Er war selber Mensch. Er sagt, funktioniert mit denen nicht. Das kann ich denen sagen, 10 Mal, und in der nächsten Situation haben sie schon wieder Angst. Die haben alles gesehen, die haben Wunder gesehen, ich habe sie belehrt, und in der nächsten Situation machen sie es genau falsch und andersrum. Jesus kennt uns, aber er liebt uns, unglaublich. Er hat gesagt, okay, der Weg geht nicht, wir machen was anderes. Wir machen etwas in sie hinein, ja, was sie neu macht, was ihr Wesen total verändert. Dann gibt den Geist Gottes in uns rein. Und der Geist Gottes sagt, ich bin am Start, jeden Tag. Es gibt kein Wochenende, wo der Heilige Geist sagt, schau mal 2 Tage ohne mich, komm am Montag wieder, ne? Mal schauen, was da so geworden ist. Nein, Gott sagt, jeder Tag neu. Ich bin am Start. Bist du auch am Start mit Gott? Jeden Tag? Bist du am Start mit ihm? Gott sagt nicht, Mensch, du bist schon wieder zu spät aufgewacht, der Andi. Sondern du wachst auf und du beginnst den Tag und sagst, Herr, danke für den neuen Tag. Gott sagt, guten Morgen, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Was hast du dir vorgenommen heute? Was ist dein Plan für den Tag? Sag ich, ich habe noch gar keinen Plan. Sag Gott, wunderbar, ich habe da was. Oder du sagst, ich habe eine ganze Liste und Herr, segne das bitte. Sag Gott, gut, aber wundere dich nicht, was dann passiert. Es macht Spaß mit Gott, das kann ich euch wirklich sagen. Du wirst Dinge von der Liste streichen, dabei neue hinzukommen. Du wirst wundersame Begegnungen haben, die du überhaupt nicht eingeplant hast. Gott schmeißt da alles manchmal über den Haufen. Lass das zu. Das ist so spannend, du verpasst sonst die Wunder Gottes. Ich sag dir das. Ich habe mir auch gedacht, der Abend heute, natürlich ist es warm. Ihr seid da. Cool. Genau richtig. Allein die Lobpreiszeit war es wert. Hätte der Manuel gesagt, ich habe heute den Eindruck, wir sollen nach der Lobpreiszeit, wir beten noch zusammen, gehen alle nach Hause. Hätte ich gesagt, Halleluja, es war gut, hierher zu kommen. Es war gut, nur diese Zeit war gut. Und ich hoffe, dass der Rest auch noch gut wird. Gott wohnt in uns durch seinen Geist, er erneuert unser Denken, er erneuert unser Bewusstsein und er fängt im Kern an. Gott fängt in deinem tiefsten Innersten an. In deinem Herzen. Steckt in unseren Liedern ganz oft drin. Und wir bitten Gott darum. Und manchmal erschrecken wir, was dann zutage kommt, wenn wir es zulassen. In unseren Herzen beginnt er. Ich möchte mit euch da ein Stück weitergehen. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist einfach ein Vertrauen, ein knechtischer Geist, der sagt, okay, ich habe einen Gott, dem diene ich. Was sind meine Aufträge? Die will ich tun, aber dann ist gut. Und den Rest, den behalte ich für mich. Ein kleines Kind, das Papa sagt, das erzählt dem Papa alles. Der hat mich heute geschlagen, da habe ich eine Sandburg gebaut, ja, Vater, ich habe meinen Führerschein nicht geschafft. Bist du sauer? Sagt er, okay, musst du noch mal eine Ehrenrunde drehen, aber du wirst es schaffen, ich glaube an dich. Verstehst du, ein Kind kommt zu seinem Vater und vertraut ihm die Dinge an. Es hält nicht zurück. Ein Knecht schon. Ein Knecht schon. Und wir haben keinen knechtischen Geist. Wir sind Kinder des Allerhöchsten und wir dürfen ihm das anvertrauen. Und was wir damit machen, wir gewähren ihm Einblick in unser Herz. Und das ist das, was Gott liebt. Er liebt das. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Wir haben auch einen. Also in uns wohnt nicht nur der Heilige Geist, sondern wir haben selber auch einen Geist. Ja, aber der ist ein bisschen, ich sag's mal so, naja, nicht so ganz so gut beieinander. Und der Heilige Geist muss ihm immer wieder erklären, Junge, du gehörst jetzt zu deinem himmlischen Vater. Dem ist nichts unmöglich. Und das, was jetzt vor dir ist, dieser Berg, den überwinden wir. Vertrau mir. So, und dann fasst der Geist wieder Mut und rappelt sich auf und sagt, okay, wir packen es an. Wir sind Kinder und damit auch Erben in Vers 17. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Was heißt das? Wir sind Erben aller Verheißungen. Was gibt es denn für tolle Verheißungen? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Verheißung, oder? Wenn du Papa und Mama ehrst, wirst du lange leben und wird dir gut gehen. Das ist auch eine Verheißung. Das ist unser Erbe. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Das ist dein Brot. Das gehört dir. Du bist Träger seiner Herrlichkeit, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden, wenn wir mit ihm leiden. Was ist das denn? Das ist so der Haken an der Geschichte, oder wie? Der hier noch so drin steht. Wenn wir mit ihm leiden. Herr, was ist denn das wieder für ein... Na, ich wusste es doch. Irgendwo ist ein Haken an der ganzen Geschichte mit Gott. Die Sache mit dem Leiden klingt nicht gut. Es ist ganz einfach so. Wenn wir mit Gott gehen, dann werden irgendwelche Menschen uns hassen. Hat Jesus gesagt. Ja? Wundert euch nicht. Wenn ihr mit mir lebt, wird es irgendwann Menschen geben, die euch hassen. Oder Menschen, die gegen euch stehen. Menschen, die sich von euch abwenden. Es wird solche geben, die euch fluchen. Es wird die geben, die eure Feinde sind. Steht alles drin. Und Jesus sagt, segnet sie. Segnet, die euch fluchen. Liebet die, die euch verfolgen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist Leiden in seinem Sinne. Verstehst du, du leidest dann, weil du denkst, ich habe doch nichts getan. Ich bin doch kein schlechter Kerl. Wieso verstehen die mich nicht? Wieso reden die schlecht über mir? Wieso wenden die sich ab? Wieso, was ist das los? Das ist deine Art zu leiden, wenn du dich für Gott entscheidest. Aber Gott sagt, ich gebe dir meine Herrlichkeit. Ich gebe dir meinen Geist. Ich begleite dich. Ich rate dir. Ich bin da. In Zeiten größter Not, du kannst mich immer erreichen, 24 Stunden, immer und überall bin ich für dich da. Das ist das, was ich dir gebe. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen und diese Leiden, die dann kommen werden, die kommen, auf dich zu nehmen? Wisst ihr, meine Verwandtschaft und meine Eltern und so, die waren am Anfang nicht begeistert über meinen Weg. Die waren gar nicht begeistert. Die haben Angst gehabt um mich. Und dann, wie sie gehört haben, was ich so von mir gebe, haben sie noch mehr Angst gehabt um mich, um ihren Sohn. Die haben nicht gesagt, du bist blöd oder irgendwas oder wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Nein, die haben Angst gehabt um mich. Na, wo bist du hingeraten? Was redest du? Das haben wir dir doch gar nicht beigebracht. Stimmt, hättet ihr aber. Sollen. Habt ihr nicht. Die Oma hat mir ein bisschen was. Ja, im Gebet immer wieder was mitgebracht. Aber habe ich gesagt, wartet mal ab. Wartet mal ab. Und jetzt, im Lauf der Jahre, das ist gut, was du machst. Es ist gut, wo du hingehst. Es ist gut, was du uns sagst. Kannst du für uns beten? Kannst du mit mir beten? Ich bete auch inzwischen. Solche Sätze höre ich. Verstehst du das? Nur mit dir kann ich über diese Dinge reden. Das höre ich jetzt nach über 20 Jahren. Der Weg dazwischen war nicht immer herrlich. Der war nicht immer schön. Das war manchmal ein Leiden, ein Aushalten. Das waren komische Fragen, waren Freunde, die sich abgewendet haben. Aber ich habe so viel Neues. Ich habe eine ganze Familie dazu gewonnen. Viele hundert hier in der Region. Und überall auf der Welt, wo ich hinkomme, gibt es Familienmitglieder. Ist schön, oder? Sprechen eine andere Sprache, aber sie gehören zur Familie. Einfach gut. Ich finde es fantastisch. Sowas hatte ich vorher nicht. Es verlangt uns vieles ab. In Vers 18 heißt es, denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass dieser Zeit Leiden, das, von dem ich euch eben erzählt habe, nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Was heißt das? Leute, die Welt wartet auf uns. Dieser Satz heißt einfach, die Welt wartet auf uns. Die ganze Schöpfung, da steht nicht nur Menschen übrigens, wenn du mal weiterliest, ja, Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Die ganze, alles, was lebt, die ganze Natur, alle Lebewesen seufzen, sind krank. Das ist eine Welt, die erlösungsbedürftig ist und die nach Erlösung schreit. Auch wenn viele Menschen das nicht wahrhaben wollen, nicht sagen, aber es ist so. Die Schöpfung schreit nach Erlösung. Und sie warten auf das Offenbarwerden von uns. Und deshalb ist es zwar schön, dass wir heute hier sind, aber ich hoffe, du bist morgen dann auch da, am Kornmarkt, um 13 Uhr. Und nicht nur ein paar Versprengte. Weil da diejenigen sind, die darauf warten. Das sind auch die, die blöd quatschen. Na und? Was soll's? Doch egal. Wenn du dich da hinstellst, ja, und für irgendwas anderes demonstriert, gibt's immer eine Gegendemonstration. Die halten das doch auch aus. Ja, wenn die Jusos da auf die Straße gehen und die Plakate holen, da kommen automatisch die anderen und machen eine Gegendemo. Und wenn die kommen, gibt's die Gegendemo dafür. Dann kommen die Tierschutzfreunde und dann kommen die anderen, die, das ist doch normal für die. Wieso halten wir das nicht aus? Wieso können wir das nicht machen? Wir gehen dahin und wir haben die beste Botschaft von allen. Und wir müssen uns nichts aus den Fingern saugen dann. Ja, wir können da einfach selbstbewusst und zufrieden sein und stehen und sagen, Mann, mir geht's gut, ich hab Frieden im Herzen. Ich fühle mich sicher und ich fühle mich wohl. In meinem Leben ist nicht alles in Ordnung, aber ich habe trotzdem diesen Frieden. Und davon kann ich dir erzählen. Und wo man den erleben kann und wo man den herkriegt, davon kann ich dir erzählen. Das kann ich weitergeben. Und ich kann auch für dich beten, wenn du möchtest. Beten heißt einfach, wir gehen gemeinsam zu Gott. Ich nehme dich da mit. Er ist ein guter Vater. Du kannst so viel machen auf so einfache, unverschämte, das ist unverschämt, was wir da machen, ohne Scham, völlig unverschämt, Art und Weise. Und ich sage dir eins, wenn du diesen Prozess mit Gott angehst, dieses immer wieder ihn zu suchen, seine Gegenwart, seine Nähe, in sein Wort hineingehst, dieses Wort nimmst und sagst, Vater, danke, das ist für heute, für den Tag, dieses Wort. Irgendjemand bekommt es. Ich schreibe eine WhatsApp, ich schreibe eine SMS, ich schreibe es jemandem als Karte, ich lege es irgendwo hin, ich klemme es hinter den Scheibenwischer am Auto. Ich bete, ich bin zur rechten Zeit da. So läuft es. Und dann lernst du deinen himmlischen Vater kennen. Und was dein Denken wird sich verändern, dein Bewusstsein wird sich verändern und es wächst etwas in dir. Wir haben es in diesem Jahr ein paar Mal gehört. Es wächst Geduld. Wenn du dich mit deinen Feinden auseinandersetzt, wächst die Geduld. Es wächst die Sanftmut. Bin ich gerade im Moment dran, meiner Schulklasse. Donnerstag war ein schlechter Tag. Ein ganz schlechter Tag. Ein sehr, sehr schlechter Tag. Und ich habe die Beherrschung echt verloren. Man kann jetzt sagen, es war 30 Grad und schwül. Stimmt, ist keine Entschuldigung dafür. Gilt nicht. Ja? Ich muss mich auch bei 30 Grad und schwül beherrschen können. Habe ich nicht, musste ich mich entschuldigen. Ist so. Es mangelt mir, Herr, an Selbstbeherrschung bei 30 Grad schwül und verrückten Kindern. Es mangelt mir an Selbstbeherrschung. Es sind nicht meine Feinde. Ich segne sie. Und ich bitte und ich bete jeden Früh mit denen. Heute haben wir gebetet am Freitag, heute wird ein besserer Tag. Und es wurde ein besserer Tag. Und es war auch warm. Es wurde ein besserer Tag heute. Ja? Ich rechne mit Gott. Und ich habe Fehler und die darf man sehen. Weil es nicht entscheidend ist. Demut. Kommt. Irgendeiner wird immer etwas besser wissen als du. Wird etwas besser machen. Kannst du sagen, wow, cool. Mach das. Warum nicht? Ich genieße es, wenn der Manuel den Gottesdienst leitet, ich einfach mich mit einklinken kann. Das ist schön. Ich genieße es wirklich, es entspannt mich. Und ich bin dankbar, ja, dass wir nicht noch mit 80 dann hier, naja, vielleicht will ich gar nicht so mit 80, ja, oder ich mit dem Rollator zur Bühne fahre und dann kann mir jemand hochhelfen. So. Ich mache mich darüber nicht lustig, aber ich würde mich freuen, wenn es die Ausnahme dann wäre. Und andere da oben stehen und predigen und singen, uns das Wort weitergeben, uns dienen und so weiter. Das meine ich damit. Möchte dann auch entspannt da sitzen und sagen, wow, cool, Herr, es geht weiter. Kopf hoch. Angesicht Gottes suchen, das ist nicht am Boden unten, Kopf hoch. Demut, Freundlichkeit, diese ganzen Früchte des Geistes kommen, weil der Geist Gottes euch treibt. Wenn der Geist Gottes in dir lebt, so wie in Römer 8 geschrieben steht, dann wird er dich antreiben. Warum? Weil er das will. Der hat nicht gesagt, okay, jetzt habe ich ein Asyl gefunden im Giovanni, ich richte es mir da irgendwo ein und ich habe ein ziemlich dickes Fell, ich halte es mit dem schon aus. Nein, der möchte sich im Giovanni entfalten. Der möchte alle Türen mal aufmachen und reinschauen dürfen. Und er möchte in sein Leben hineinkommen und sagen, wow, das entwickeln wir, Giovanni. Und den Bereich, den kennst du noch gar nicht. Da musst du mal aufräumen, da wirst du Schätze entdecken in deinem Leben. Und du sagst, hey, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das kann, dass ich das habe. So macht es Gott. So kommt er in dein Leben hinein. Gib ihm Zeit, gib ihm Raum und gib ihm vor allen Dingen dein Einverständnis. Wachstum bleibt nicht aus, wenn Gott an und mit dir wirkt. Das geht gar nicht anders. Wir haben eine Schöpfung, die sich ängstigt, eine Welt, die uns sucht und die darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Naja, haben wir ja im Moment zuhauf. Ja? Die Erlösung unseres Leibes. Das ist nicht nur die Seele, das ist auch hier. Das ganze Ding ist einfach, es funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll. Ständig ist es erkältet, tut weh, die Füße gehorchen manchmal nicht so. Ja, meine Erika Filow hat, die wollte so ein Wasserpack aufheben vor ihrer Tür. Warum, weiß ich auch nicht. Ist er vorne übergefallen, Arm gebrochen. Bei der Temperatur im Krankenhaus, war jetzt zweimal da. Was das Tolle ist, ich habe mich eine Stunde mit ihr unterhalten und da ist Feuer in ihren Augen. Wenn die spricht, natürlich hängt der Arm und schwitzt und tut alles weh. Aber wenn die spricht, dann merkst du das Leben in ihr. Und dann blüht die auf. Und dann haben wir gebetet und die Frau im Nachbarbett hat dann gerufen, halt, ich will mitbeten. Und ich sage, gut, nehmen wir dich gleich mit rein. Für was können wir denn beten? Eine Katholikin glaubt an ihren Herrgott und so, wir haben gebetet für Gesundheit und für den Raum. Und ja, ein paar Schwestern sind da wohl ein wenig schräg drauf und haben auch noch gebetet. Und nachts kommt immer einer, der schreit da ziemlich rum und das ängstigt die Frauen dann. Wir hatten genug zu beten. Aber ich habe gemerkt, natürlich ist der Körper im Moment in Mitleidenschaft gezogen und preist den Herrn, dass der das nicht so bleibt. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Es gibt eine leibliche Auferstehung. Sei noch mal gesagt an der Stelle. Leute, ihr macht da nichts falsch. Das ist alles gut, das ist alles richtig. Ja, aber das Leben in ihr ist nicht abhängig von dem Arm, der gebrochen ist oder von der Temperatur oder von irgendwas. Das ist der Geist Gottes, der da wirklich lebendig wird in ihr, der aus ihren Worten und in den Gebeten dann rüberkommt. Und da merkst du, da wohnt Gott in dieser Frau. Das ist herrlich zu sehen. Das ist wunderbar. So, aber weil Gott weiß, dass wir da, ich komme jetzt gleich zum Schluss, weil Gott weiß, dass wir damit wirklich Mühe haben, hat er gesagt, wir sind gerettet, aber auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und jetzt kommt der Faktor, der Entscheidende. Und der Herr weiß ganz genau, Geduld ist nicht unsere Stärke. Geduld ist nicht das Menschending. Ist es nicht. Ich dachte mal, dass ich geduldig bin. Das habe ich wirklich mal geglaubt früher. Das haben ja auch ein paar Leute mal gesagt irgendwie, da habe ich es irgendwie selber geglaubt, bis ich in Situationen reingekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht geduldig. Ja, gar nicht geduldig. Herr, ich brauche Geduld. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist sagt, du, im Moment ist Waschmaschine bei dir im Kopf und überhaupt. Ist okay. Geh einfach in den Gottesdienst. Geh in den Gottesdienst. Geh in eine Versammlung. Geh in den Hauskreis. Mach das. Wenn du nicht mehr klar denken kannst, geh dahin. Wenn du viele Probleme, geh dahin. Grübel nicht daheim rum und wende und dreh alles und schreib das 10. Blatt voll. Lass es. Geh dahin. Streck dich nach Gott aus und sag, Gott, bring meine Gefühlswelt in Ordnung. Gib mir Klarheit in meinem Denken. Mach das bitte. Das ist der Ort, wo du dann hin sollst. Und dann wird der Sturm, ja, Jesus kann nicht nur ein Wasser zur Ruhe bringen. Der kann den Sturm deiner Seele stillen. Stellt sich hin, sagt, still. Komm zur Ruhe, Andi. Komm zur Ruhe, und dann kommst du zur Ruhe. Und dann kannst du wieder klar denken, du weißt, was wirklich wichtig und was gut ist. Und dann kannst du wieder rausgehen und dein Tagwerk verrichten. So musst du das machen. Und es ist genauso, wie ich lebe. Und ich merke, dass sich viele Menschen genau danach sehnen, dass sie aus diesem Karussell aussteigen können, an einen Ort kommen, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie wirklich merken, was wichtig ist im Leben, was zählt. Das sind gar nicht so viele Dinge. Und die muss man pflegen. Und der Geist Gottes sagt, und wenn du nicht mehr weißt, was du betest im Gottesdienst, dann rede einfach in anderen Sprachen. Wenn du sagst, das habe ich nicht, komm zu uns. Wir erklären dir das, wir beten für dich und dann kannst du einfach in anderen Sprachen reden, weil der Heilige Geist weiß, was zu sagen ist. Er betet, so wie es hier steht, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wenn wir in Sprachen beten, dann vertritt der Heilige Geist uns, so wie es ihm gefällt. Und das ist auch ein Vertrauen, das ist ein Loslassen. Das ist eigentlich wunderbar, ich genieße das wirklich. Weil manchmal bringe ich die Worte auch nicht zustande, wo ich sage, hey, ich weiß nicht, ich bete in Sprachen. Mach du das. Und was hier aber noch drin steckt, der aber die Herzen erforscht, das ist mir im Lobpreis sehr wichtig geworden. Lässt du dein Herz erforschen? Tust du das? Darf Gott dein Herz erforschen, was darin wohnt? Und darf er dir das zeigen? Das ist nicht ohne. Ich habe jetzt letztens einen Bruder gehabt, der hat mir gesagt, das hat Gott gemacht bei ihm, das Herz erforscht. Da ist was rausgekommen, wo er gesagt hat, wow, das war schon heftig. Das war eine heftige Zeit, aber es war sehr gut, dass er sich dem gestellt hat und Gott da durchgebrochen ist, eine Sache heil geworden ist. Ich habe es auch in mir gesehen, da sind unschöne Tiefen drin, wo ich denke, wow, wusste ich gar nicht, dass das in meinem Herzen wohnt. Und Gott sagt, ich möchte das heilen. Und wenn du dich diesem Prozess stellst, dann sage ich dir, wirst du ein Mensch werden, der Ausstrahlung hat. Du musst nicht erst sagen, hallo, ich bin Christ. Kennst du Jesus? Jesus liebt dich. An dem Satz ist nichts falsch, sondern die Menschen werden an dir sehen, ohne dass du ein Wort sprichst. Sie werden es dir ansehen, sie werden es spüren, dass die Gegenwart Gottes in dir ist. Dass sie hier hin müssen, dass sie dich fragen werden, dass sie deine Nähe suchen, weil du etwas hast, was sie nicht haben. Das ist das, was Gott machen möchte. Seine Präsenz in uns so stark machen, dass Menschen uns suchen. Und da, glaube ich, haben wir noch Nachholbedarf. Da haben wir wirklich Nachholbedarf. Ich merke das an mir selber auch. Wenn mir das gelingt, wenn ich in solchen Zeiten lebe, kommen die Menschen zu mir. Und dann reden wir und dann habe ich alle Freiheit und keine Angst und nichts. Ob das im Lehrerzimmer ist oder an der Tankstelle oder irgendwo, ist völlig wurscht. Ist sowas von egal. Aber das bin nicht ich, das ist nicht der Andreas Hellinger, der Alte schon gar nicht, der hätte das nie gemacht. Ja, das ist, wenn ich merke, ich bin mit Gott unterwegs und der Geist Gottes nimmt Raum. Aber er muss dein Herz zuvor erforschen. Psalm 139, ne, ist das, glaube ich, der letzte Vers. Erforsche mein Herz und prüfe, wie ich es meine und sieh, ob in meinem Herzen ein Weg der Mühsal ist und führe mich auf guten Wege. Ne? So ungefähr, glaube ich, heißt es. Das ist ein ganz wichtiger Vers. 139, ich glaube, der letzte Vers ist es. Es ist ein Weg des Vertrauens, absolut, von unserer Seite und Gott weiß das, deshalb hast du den Heiligen Geist und deswegen am Ende schreibt er diesen wichtigen Satz hier rein, der Paulus, in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die ihm vertrauen, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn du das vorher nimmst alles, da steht es, wir werden seine Herrlichkeit mit ihm teilen und wir werden auch das Leiden mit ihm teilen. Das ist der Preis. Christsein hat seinen Preis, das muss man fairerweise sagen, aber dieser Preis ist so gering verglichen mit der Herrlichkeit und mit dem, was du erlebst und bekommst und was noch auf dich wartet. Leute, das ist ja nur ein Angeld, das ist ja nur so eine Anzahlung. Und wenn das Eigentliche kommt, ich glaube, viele Fragen werden wir ihm gar nicht mehr stellen. Ich habe das gemerkt, wo es mir ganz schlecht ging und wo ich 100 Fragen hatte und ich ihm in der Tiefe begegnet bin, da waren alle Fragen waren weg in dem Moment, weil die nicht mehr wichtig waren. Wichtig war, Gott zu spüren, ich bin da, ich liebe dich, Ende, genug. Ich wollte keine Frage mehr beantwortet haben. Es war mir unwichtig. Ich stelle mir das in der Ewigkeit auch so vor. Vielleicht, wenn wir uns vom ersten Flash erholt haben, wir haben eine Ewigkeit Zeit, also ich habe dann schon noch ein paar Fragen. Und ich möchte auch ein paar Leute treffen, so aus dem Alten Testament. Das möchte ich schon mal. Die möchte ich mal ein bisschen interviewen, so ein paar Fragen. Habe ich das schon. Aber wir haben eine Ewigkeit Zeit dafür. Das ist das Schöne. Wirklich eine Ewigkeit. Ja, das war das Wort. So, was machen wir mit diesem Wort jetzt? Ich denke, also ich habe eine Sache auf dem Herzen und dann gebe ich es einfach an Manuel, dass dieses Herr, erforsche mein Herz. Das ist eine tiefe Bereitschaft von dir, ins Innerste reinblicken zu lassen. Das ist nicht eine Stelle, wo Gott nach 20 Jahren mal sagt, okay, jetzt gucken wir mal in dein Herz, sondern das ist die Stelle, wo er zuerst hin will. Und von da innen raus geht er dann in die Verästelungen, ja, wo du sagst, naja, um den Bereich, da kümmern wir uns später. Ich möchte dein Herz gewinnen, dass du es öffnest. Herz ist nicht Gefühl, bitte, ja. Herz, das ist nicht, wenn man sagt, das ist ein herzlicher Mensch, dann ist jemand, der so die, ne, das Herz auf der Zunge trägt und immer gut gelaunt und dann lernst du den kennen und dann merkst du auf einmal, oh, der ist nicht immer so fröhlich und der hat seine Ängste und Nöte. Herz in der Bibel meint deine tiefsten Überzeugungen, deine Werte, an denen du wirklich hängst und von denen du zutiefst überzeugt bist. Das ist dein Herz ganz innen drin. Und da kann viel Frieden sein, aber da kann furchtbar viel Angst sein und Misstrauen, Minderwertigkeit. Es kann alles in deinem Herzen wohnen und davon möchte dich Gott freimachen. Das ist sein Hauptziel. Und nebenbei verschwinden dann noch ein paar andere Sachen aus deinem Leben, die du vielleicht vordergründig loswerden wolltest. Ja? Nimm ein einfaches Beispiel. Na, wenn du sagst, Mensch, ich trinke zu viel. Das gibt mir Ruhe, verschafft mir eine gewisse, dann steckt hinter dem Trinken steckt was ganz was anderes. Da stecken Erlebnisse und hinter den Erlebnissen stecken ganz tiefe Dinge und an die will Gott ran. Weil das ist die Ursache und wenn er an die Ursache rangehen kann, dann kannst du die Kippe irgendwann wegschmeißen, dann kannst du dir sagen, ich brauche das nicht mehr. Oder ich brauche den Alkohol, ich trinke mal gerne ein Bierchen mit in Gesellschaft, aber ich kann auch ohne. Es hat mich nicht mehr. Es hat mich nicht mehr. Andere Dinge, die haben mich nicht mehr. Warum? Weil Gott da was ganz tief heil gemacht hat. Weil ich in den Spiegel gucken kann und sagen, das, was ich sehe, das ist gut. Ist ein bisschen alt geworden, aber es ist gut. Ja? Es ist gut. Ich mag den Kerl im Spiegel. Oder ich mag sie im Spiegel. Ich mag die. Ja? Die hat Fehler, aber ich mag sie. Ja? Sie geht mit Gott und Gott liebt dich. Das ist der Punkt. Und es ist so schön, so zu leben. Das sage ich euch. Das ist fantastisch. Und da möchte ich euch einladen, dass wir als Leiter einfach da für euch beten, in diesem ersten Schritt. Nicht die Lebensgeschichte zu erzählen, sondern einfach, Herr, ich bin bereit, erforsche mein Herz, schau, auf welchem Weg ich bin und greif ein und heile mich. Nur dafür die erste Gebetsrunde. Überleg dir das bitte gut, wenn du es machst.